Dass jetzt nicht hier noch aus Versehen irgendein großer Schauspieler durch die Tür stolpert und dir einen Oscar überreicht, ja, ist eigentlich noch alles. Oder direkt sein gibt. Dass Robert De Niro dir seinen Oscar gibt und sagt, nimm du ihn, Emmy. Ich rede auch Deutsch.
Sag, mach nochmal bitte Robert De Niro. Das war der besten Robert De Niro.
Hallo, ich bin Robert De Niro.
Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny Nachtsheim.
Die schlechteste Robert De Niro-Parodie der Welt.
Und damit herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe von Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Ich sitze meinem Vater gegenüber,
ja,
und der hat sich so doof Schminke ins Gesicht geschmiert, weil er gesagt hat, das wäre sein Braveheart-Cosplay. Es sieht einfach aus, als hätte er zu doll gehandwerkelt, was nicht sein kann, weil mein Vater handwerkelt nicht. Und es, oder es wäre einfach vom Fahrrad gefallen. Hallo.
Hallo Max, ich muss es kurz korrigieren für die Hörer, weil das einfach Max mir nicht gönnt. Das ist ein wahnsinnig authentisches, ja, wie soll ich sagen, ich habe da ganz lange dran gesessen, hab mir das Cover noch angeguckt, das Plakat ausgedruckt, um das wirklich sehr authentisch nachzubilden. Das Schminke, ich habe viele Stunden gebraucht.
Ja, das sieht man, das ist wirklich ganz toll und das ist wirklich, also ich habe auch echt vielleicht, als hättest du so Bräunungscreme falsch benutzt oder sowas, so sah das aus. Naja, das ist doch toll, das ist ja beim Thema schon verraten, heute geht's um Braveheart.
Ja, genau.
Und ja, wir sind jetzt wieder
ein
hier.
Ein kurzer Film,
ganz kurz, was für zwischendurch zum reinsnacken.
Genau.
Ein großes Epos von 1995, ich hoffe, es geht dir gut.
Mir geht's gut, Max. Danke. Wie du siehst, ich bin auch
in
Stimmung. Auch,
du bist richtig in Stimmung.
Ich hatte noch überlegt, ob ich auch so ein Kilt anziehe. Aber dann habe ich gesagt, ich wollte es nicht übertreiben.
Oder ob du mit dem Pferd ins Studio reitest.
Genau, aber dann hier unten ist blöd, weil das Pferd die Treppe runter ist schwierig.
Ja, Pferde laufen ja selten gerne Treppen.
Ja, die Treppe ist ein bisschen eng und auch ein bisschen glatt an zwei Stellen. Ja,
aber eigentlich könntest du theoretisch auf deinem Hund runterreiten, weil der ist mindestens genauso groß wie ein Pferd.
Das stimmt. Auf Mathilda könnte ich, meiner Dogge könnte ich runterreiten, aber die ist jetzt auch schon älter und will ich ihr auch, sagen wir mal, das nicht mehr zumuten.
Ja, das ist verständlich. Ja. Naja.
Aber?
Aber, du möchtest direkt in die Filmzusammenfassung, oder was?
Keine Ahnung, wir können auch noch, was weiß ich, wenn du sagst, nee, weil nö. Wetter ist ja schön auch.
Wetter ist toll.
Toll. Da kannst du ja froh sein, dass wir wenigstens diesen Film gucken.
Ja, endlich, dass wir Braveheart schauen durften. Ja, genau. Du musst ihn heute leider zusammenfassen.
Ja.
Was heißt leider? Ich bin froh, dass du ihn zusammenfassen musst, weil ich sag dazu gar nichts. Du fasst jetzt den Film zusammen und du hast es ja letztes Mal sehr schön gemacht. Auch nochmal ganz großes Lob an die Regie. Die haben ganz tollen Job gemacht.
Ja, mega.
Deine Rede, die kirchlich war.
Es war ein Gesang, es war ein Choral.
Wahnsinn.
Es war keine Rede, es war ja gesungen.
Es war gesungen. Heute bleiben wir direkt beim Film. Wir gehen auf Braveheart und Braveheart ist ja unter anderem bekannt für seine epischen Reden gehalten von Mel Gibson.
William Wallace.
Und William Wallace schwingt große Reden im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich möchte, dass du die Filmzusammenfassung heute so machst, als würdest du dein Heer in die Schlacht leiten, aber mit einer Filmzusammenfassung. Also heute möchte ich sie einfach episch William Wallace-artig vorgetragen haben. Stell dir vor, du sitzt auf einem Pferd oder wahlweise auf deiner viel zu großen Dogge und ihr reitet irgendwo, keine Ahnung, hinten über an einem Hügel an der Rodau in Rottgau-Jügesheim.
Wo meine Armee auf mich wartet.
So drei mit dem Wohnwagen und zwei mit dem Fahrrad. Oder
genau, mit so Unterhemden und so schlechten Tattoos.
Henni!
Und mit so Bierdosen. Das ist meine Armee.
Ich bin Bartels-Fan schon seit 20 Jahren.
Ja.
Und so, da und denen hältst du jetzt eine Ansprache und fasst den Braveheart zusammen. Es ist deine Bühne, bitteschön.
Oh Gott, das ist fies. Männer, dieser Film erzählt die Geschichte von William Wallace, einem schottischen Adligen, der auszog, um König Edward, der Schottland zu Unrecht vereinnahmt hatte, zu bekämpfen, Schottland zu befreien und wieder seiner wahren Bestimmtheit und Zugeordnetheit, Zugehörigkeit zurückbestimmt.
Jawohl, Henny!
Genau, ihr wisst, was ich meine.
Ja!
Und darum geht's. Braveheart.
Darum geht, Henny! Angestoßen!
Jawohl!
Sag
William
Strom.
Wallace. Und er hat am Ende in einer großen Schlacht, in mehreren Schlachten, Schottland seine Freiheit zurückgebracht.
Schottland!
War auch nicht immer nur ein braver Bube, aber egal, Männer!
Nein!
Das kann man auch
aber
nicht immer
schön
sein.
War er.
Ja, und Das fasst den Film zusammen. William Wallace, der am Ende zu Unrecht hingerichtet worden ist.
Echt jetzt?
Ja. Aber...
Sauerei!
Aber für einen guten Zweck, Männer. Und in diesem Sinne, schaut euch Braveheart an.
Penny!
Ja, ich hoffe, dass
ich habe versucht, die Masse.
Ja, das habe ich begriffen. Das
hat jeder begriffen. Die Masse.
Du warst
aber ich war in dem Moment natürlich auch dir komplett verfallen, weil das war ja wirklich, das war ja wieder herzergreifend, großartig.
Ja,
ja, ich habe ganz kurz, hatte
ich habe gar nicht nach Worten gesucht.
Nee, hast gar nicht, die kam von alleine und man hat wirklich gemerkt, das liegt dir so sehr, dass jetzt nicht hier noch irgendwie aus Versehen irgendein großer Schauspieler durch die Tür stolpert, weiß ich nicht, Woody Harrelson oder so, in den Oscar-Bereich, das ist eigentlich noch alles. Also, oder direkt sein gibt, dass Robert De Niro dir seinen Oscar gibt und sagt, nimm du ihn, Nanny.
Ja.
Ich rede auch Deutsch.
Ja, mach ich nochmal, bitte Robert De Niro. Das war, glaube ich, der beste Robert De Niro.
Ich bin Robert De Niro.
Das ist so scheiße. Die schlechteste Robert De Niro-Parodie der Welt. Ja, oh Gott. Einfach nur die blödes Gesicht gemacht. Okay, alles klar, sehr gut.
Oh Gott.
Ja, nee, ja, ich weiß, dass ich dafür noch Preise kriegen werde. Das ist ja noch, kann sich ja noch rumsprechen. Ja,
ja, und ich denke. Ich weiß doch, ich werde dich auf jeden Fall nächstes Jahr auf der Oscar-Zeremonie, dich da sehen und
auf jeden Fall
freuen.
Ja, oder wenigstens den deutschen Hörspielpreis oder irgend sowas.
Sowas, weißt du, der deutsche Podcastpreis, der kann ruhig mal an uns gehen.
Ja, genau, das ist mir ein bisschen.
Da kann man ein bisschen was passieren.
Grade. Da kann man ein bisschen da kann was man wirklich, passieren. Also den Preis könnten wir mal alle, der wird uns gut zu Gesicht stehen.
So.
Der Film Braveheart, ein Epos, also wenn das Wort zutrifft, dann da. Mhm. Hat damals 72 Millionen Dollar gekostet, aber das Dreifache eingespielt. Mhm. 10 Oscar-Nominierungen, dafür 5 bekommen, unter anderem beste Regie, bester Film, beste Kamera, was natürlich so Königsklassen schon sind beim Oscar. Und ich habe dann trotzdem überlegt, als ich den jetzt wieder geguckt habe, bevor wir ihn geguckt haben, was hängen geblieben ist von damals. Und tatsächlich ist hängen geblieben die Gesichtsbemalung von Mel Gibson und die nackten Ärsche bei der Schlacht. Das war das, was ich tatsächlich jetzt noch viele Jahre später wusste, bevor wir ihn geguckt haben. Deswegen war es ganz interessant, ihn jetzt nochmal zu gucken, um dann festzustellen, dass er doch mal ganzen Hacken brutaler war, als ich das in Erinnerung hatte. Ich frage mich irgendwie, ob ich sanfter geworden bin, dass mich auf einmal diese ganzen Kampfszenen bei dieser großen Schlacht irgendwie anders berührt haben oder ich anders damit umgehe als früher. Wie hast du das empfunden?
Ich habe das komisch, aber ich habe den ja das erste Mal gesehen. Ne? Und ich habe ja Sachen gesehen die letzten Jahre, wie zum Beispiel Game of Thrones, wo natürlich auch unfassbare Schlachten passieren, aber wo auch wahnsinnig viel Gewalt passiert.
Ja.
Und ich muss sagen, ich war eher so, dass es sehr sanft war. Also ich finde, dass
diese versaute Generation.
Also klar ist der brutal. Ich sag jetzt nicht, dass der nicht brutal sei, aber ich finde, dass der doch schon wesentlich weniger zeigt, als inzwischen gezeigt wird bei sowas. Also ich finde, dass wir nochmal auf einem ganz anderen Level bewegen.
Das mag sein, aber sag mal, ich habe dann am Nachhinein jetzt überlegt vorhin, es gab keine Körperöffnung, wo nicht irgendwo ein Schwert oder ein Messer reingerammt worden ist. Also wirklich von oben bis unten, also von
also gerade diese eine riesige Schlacht mittendrin, die ist halt Wahnsinn, ne? Also da passiert ja so viel.
Ja, die Schlacht von Stirling, die es ja im Original auch gegeben hat.
Ja.
Ja, wenn auch überliefert wohl etwas anders als dargestellt, aber ist ja egal. Aber auf jeden Fall, die ist ja im Film 20 Minuten lang, ziemlich exakt, ist ein Schwerpunkt dieses Films. Also ich fand das schon irgendwie, also boah, auch später, wo er dann dem einen dann, der dann so auch schon auf dem Bett liegt, durch die Stahlkugel einfach mal die Birne zermatscht und so. Also,
ja, der ist natürlich, der ist schon hart. So. Also das muss man jetzt nicht schönreden. Aber
nein, schönreden wäre vielleicht das falsche genau,
aber
Signal.
Aber ja, ich finde so, heute wird noch mal ein bisschen anders an den Stellschrauben
gedreht. An den Stellschrauben
an gedreht. Den Stellschrauben gedreht. Sorry,
ja, ich
kann auch nicht mehr reden. Da.
Das macht nichts.
Ja.
Aber du warst ein sehr gutes Heer, warst du?
Ich war ein sehr gutes Heer. Ja, dafür reicht mein Hirn heute noch, einem verblödeten Anführer zu folgen, meinem Vater.
Dankeschön, danke. Die Stimmung ist gut hier immer aus.
Die Stimmung ist toll.
Wir reden über Braveheart und ein Film, der offensichtlich
und jetzt erstmal Musik.
Der auch, der offensichtlich auch gewisse Spuren hinterlassen hat. Was interessant ist, dieser Film ist wirklich seinerzeit, man kann sagen, kontrovers wahrgenommen worden. Ich habe mal einfach mal so Zitate mal rausgesucht, weil ich finde, dass das ganz
gespannt.
Gut. Einer hat geschrieben, ein zwischen 1275 und 1305 spielendes Epos, in dem viel von Freiheit geredet wird, das aber nicht mehr als eine aufwendige Rache-Story ist. In der Hauptrolle fehlbesetzt, flüchtet sich der Film in voyeuristische Grausamkeiten und üble Klischees. Das war eine Kritik.
Hui, da war jemand sauer.
Da war jemand, da fand jemand, der nicht so richtig durfte.
Ja.
Und ein anderer wiederum schrieb dann, Mel Gibsons Braveheart ist ein hervorragendes, ungemein packendes und eindringliches Schlachtenepos, welches die rauen und dunklen Tage des Mittelalters wiederbelebt und eine Lanze für das unbändige Verlangen nach Selbstbestimmung und Freiheit bricht. Da ist mal einer, würde ich mal so auf den Film eingestiegen.
Der hat richtig Bock.
Der hat richtig Spaß gehabt.
Der ist danach auch aus dem Kino geritten.
Geritten mit geballter Faust und... Genau, und hat mit der Lanze noch eine Tüte Gummibärchen aus der Kasse sich geschnappt. Genau.
Für die Freiheit!
Genau. Dann gibt es eine sehr kritische Dings um die Darstellung des Königssohnes, einem Homosexuellen. Und da schrieb jemand, geradezu ärgerlich ist der Film in der Zeichnung der Homosexuellen, indem er längst überwunden geglaubte rassistische Töne anschlägt. Homosexuelle sind tuntenhafte, zu regieren ungeeignete Weichlinge, die man wie Abfall aus dem Fenster werfen kann. Das passt letztendlich mal und so weiter. Und da hinten schreibt er doch, fragt sich nur, ob Mel Gibson und sein Drehbuchautor einfach nur politisch naiv oder von Dummheit geschlagen sind. Also wir müssen das gar nicht negativ bewerten, sondern ich finde es nur total spannend, was Filme manchmal dann auch wirklich so an kontroversen Diskussionen auslösen kann.
Ja.
Und ich habe den Film tatsächlich jetzt kritischer und anders wahrgenommen als damals, gebe ich offen zu. Damals waren alle irgendwie im Fieber. Mel Gibson war halt auch eine ganz heiße Nummer, eine ganz große, großer, bedeutender Typ. Und der passt natürlich da. Du hast ja vorhin auch gesagt, ein bisschen so, auch erinnert dich ein bisschen an einen von Chippendales. So
klar.
Immer viel nackter Oberkörper, lange Haare. Ja.
Er ist halt schon sehr schön, ne? Also er hat viel zu gepflegtes Haar auch für die Zeit. Ich glaube, da gehen sogar viele Sachen heute noch mehr ins Detail. Das hat man damals, 95, noch nicht immer so gemacht, nicht in allen Aspekten des Films. Das ist aber auch okay, das kann ich da alles verbuchen unter der Zeit und dass er halt der schöne Mann auf dem Pferd ist, mein Gott.
Ja, vor allem muss man auch sagen, dass es gibt sehr viel Gemecker, was die historische, sagen wir mal, Zuverlässigkeit des Films angeht oder was den korrekten Umgang mit der Historie angeht, gibt es ganz viele Leute, die sagen, da ist der Fehler drin. Mel Gibson hat irgendwann relativ klar gesagt irgendwie, dass er einfach nur das als Thema genommen hat, um einen interessanten, unterhaltsamen Film zu machen und dass er auf eine so authentische Geschichte überhaupt keinen Wert gelegt hat. Also, dass eben auch bestimmte Sachen überhaupt nicht interessiert haben, sondern es sollte einfach nur gut sein. Diese Szene zum Beispiel, wo die Ärsche zeigen, ja, wo sich alle umdrehen, ist, glaube ich, die nennt man die Mooning-Szene. Mooning, heißt das Mooning? Die hat es wohl im Original nicht gegeben. Die hat er einfach erfunden, sagte, was hat er gesagt irgendwie, wenn wir die Szene...
Weil sie amüsant ist.
Ja, wenn dieser Film nicht ein paar lustige Stellen hätte, wäre er verdammt unerträglich, hat selbst Mel Gibson über den Film gesagt.
Ja.
Und dementsprechend ist er da auch vorgegangen. Also, er hat irgendwie eine ganze Reihe von Sachen...
Komisch, der hat aber die Passion Christi hat er die weggelassen.
Ja.
genau. Da wäre so eine kleine Mooning-Szene auch noch mal ganz lustig gewesen.
Ja, genau. Da fand ich ihn auch ein bisschen humorlos.
Ja. Ja. Habe ich eher so erwartet wie das Leben des Brian. Naja, gut.
Ja, aber ich fand es ganz interessant, weil diese Schlacht natürlich auch einen wahnsinnigen Aufwand bedeutet. Die haben in der Schlacht, glaube ich, mehrere Wochen gedreht.
Ja.
Und zum Beispiel hat er zum Beispiel 1500 Reservesoldaten der irischen Armee als Statisten dorthin geholt. Dann waren 40 Nachkommen von William Wallace, tatsächlich Nachkommen, waren auch in Szenen dabei. Also die haben dem Film dann nochmal was ganz Authentisches gegeben. Und die standen immer in der Nähe von Mel Gibson rum. Und Mel Gibson wollte immer noch wissen, ob sie irgendwas wissen, was sie ihnen noch überliefert worden ist, was er vielleicht noch kurzfristig in die Dreharbeiten einbauen kann. Also die Wallace-Erben haben ihn quasi noch während des Drehens beraten. Das fand ich ganz interessant.
Das ist ein schöner Fakt.
Ja. Genau, dann spielten sowohl schottische als auch englische Streitkräfte, was ja auch natürlich insofern lustig ist, weil ja im Film sich die Schotten und die Engländer permanent behaken und bekämpfen.
Mhm.
Und sie haben auch teilweise dann einfach die Kostüme gewechselt, je nachdem, aus welchen Winkeln Gibson drehen wollte. Also er hat die dann immer wieder neu eingekleidet.
Mhm.
Was ich sehr lustig finde, ist, dass sie immer wieder Szenen abgebrochen haben. Hast du eine Ahnung, warum? Also diese Kampfszenen, weil immer wieder Statisten vergessen haben, ihre Sonnenbrille und ihre Armbanduhren abzunehmen. Und das ist, was dazu führte, dass die Schlacht mehrmals neu gedreht werden musste. Das finde ich einfach wunderbar.
Geil.
Ja. Genau, und dann hat er irgendwie noch gesagt, irgendwie, dass da hat man ihm noch vorgeworfen, dass die damals gar keine Kilts getragen haben. Kilts waren in einer ganz anderen Zeit, aber das war ihm dann auch zum Beispiel völlig wurscht. Er hat dann gesagt, es ist mir eigentlich egal, irgendwie, Hauptsache sieht gut aus.
Das ist immer die Frage, was man nach außen kommuniziert. Wenn du natürlich sagst, du machst so ein akkurates geschichtliches Ding, wo natürlich auch du dich sehr, sehr, sehr stark am Original oder in der echten Geschichte langhangelst, dann musst du natürlich auch auf sowas achten. Wenn du sagst, ich mache hier so ein Mashup zwischen, ja, ich gehe schon so ein bisschen akkurat auf die Story ein, aber ich interpretiere da noch frei Sachen dazu, ist immer eine Frage der Kommunikation. Also wenn der Künstler sagt, ich will den unterhaltsamen Film in erster Linie machen, dann muss man da auch ab und zu mal einfach so ein bisschen auf die Bremse treten als Kritiker und sagen so, okay, er will halt einen unterhaltsamen Film machen, der sich lose einer Thematik bedient.
Ja, ich finde das, sag mal, jetzt unabhängig davon, ob man so einen Film jetzt mag oder nicht,
ja.
Aber sagen wir mal, die Freiheit muss man dann schon, jemand sagt, ich will einfach einen epischen Unterhaltungsfilm machen oder einen hochunterhaltsamen Epos drehen, ein unterhaltsames, dann muss man ihm das zugestehen. Also ich würde jetzt auch sagen, das ist ja immer so ein bisschen auch das Kleinliche irgendwie, halt sozusagen, mhm. Ja, und das kenne ich auch. Also wir haben, es ist zwar eine völlig andere Baustelle, aber bei Badesalz hatten wir doch im letzten Programm so eine Oscar-Rede, wo der eine Typ sich auch immer vorstellt, dass er eine Rede hält. Und dann hatte ich so einen Bembel, der Bembel war mein Oscar. Und dann habe ich einen Bembel aus meinem Bembel mitgenommen und dann hat mir später jemand erzählt, also vom Publikum, warum man den Bembel nicht nehmen darf. Wusste gar nicht, was für ein Bembel da habt. Der hat mir dann irgendwas erklärt, dass dieser Bembel eigentlich kein richtig Original-Bembel wäre, sondern das wäre nur eine Nachbildung. Und der käme aber nicht aus dem Haus, und der käme aus einer anderen Gegend.
Ich war einfach nur wahnsinnig gern reden.
Und wo man dann so, ich saß dann so, das war im Restaurant, der kam dann auf mich zu, sagte, entschuldige, Henny, ganz kurz, hat mir gut gefallen, aber ich muss dir mal was sagen. Dann hat er mir einen Vortrag über den Bembel gehalten. Mhm. Und der Gerd saß neben mir, mein Basispartner, und hat nur so in seine Suppe reingestarrt und hat nur gehofft, dass der Typ halt weg ist. Und das ist halt eben dann manchmal, wo es ein bisschen schwierig wird. Ne?
Also ja, da wird's eine, der anstrengend.
Hat, ja, da wird's anstrengend. Diese Schlacht wurde mehrfach zitiert, unter anderem in Ice Age 4, wir haben ja hier bei Ice Age 1 und 2 schon gesprochen, in Voll verschoben, wo eine Herde Schliefer, das sind so kleine Viecher, mit blau geschminkten Anführern und langen Speeren eine Gruppe wesentlich größerer Piraten angreift. Das war also in Ice Age 4 ein Zitat. Und in das A-Team, der Film, imitiert der Murdoch blau geschminkt die Rede von William Wallace. Also das zeigt natürlich schon, wie
ja, Braveheart hat, also ich glaube, wenn man auch so in Serien geht wie Simpsons oder South Park oder sowas, wirst du sehr viele Zitate finden, die an Braveheart angelehnt sind. Eine große Schlacht, einen Krieger mit einem blau angemalten Gesicht, das verbindest du mit Braveheart. Ja. Also das ist so, das ist ein Steingemeißel. Und das haben sie auf jeden Fall geschafft, sich da popkulturell so ein Denkmal zu setzen.
Ja, wo wir schon beim Thema Schlachten sind, das spielt ja in dem Film immer eine Riesenrolle, Filmschlachten. Gibt es welche, wo du sagst, die waren irgendwie außergewöhnlich oder die waren besonders unangenehm oder?
Ich bin immer so hin und her gerissen bei dem Thema, weil das nicht mein Genre ist. Deswegen gucke ich so Schlachten auch so selten. Ich kann natürlich sowas wie Game of Thrones, damit kann ich dann was anfangen. Mhm. Da hast du natürlich epische Schlachten. Die Schlacht der Bastarde ist wirklich unangefochten großartig gewesen. Auch die lange Nacht hatte ihre Momente, auch wenn die sehr eigensinnig inszeniert war. Ich mochte die aber ganz gern. Aber wenn wir jetzt mal so im Fantasy-Bereich bleiben oder im Sci-Fi-Bereich oder im fantastischen Bereich, die Herr-der-Ringe-Schlachten sind schon sehr gut. Gerade die im dritten Teil Rückkehr des Königs sind wirklich großartig inszeniert. Den habe ich damals super oft im Kino gesehen, weil ich mir gedacht habe, naja, wenn man jetzt schon mal hier doch zu dieser Generation gehört, die Herr der Ringe im Kino sehen darf, dann sollte man sich das auch reinziehen, wenn man daran Spaß hat. Deswegen habe ich die Rückkehr des Königs super oft gesehen, den mag ich auch echt gern. Die letzte große Schlacht, die mich natürlich begeistert hat und die mich emotional auch gepackt hat, war natürlich die Schlacht im letzten Avengers Endgame, weil da natürlich alles zusammenkommt, worauf wir jetzt einfach diese ganzen Jahre gewartet haben, dass diese Marvel-Phase ihr großes Finale findet in dieser großen, großen Schlacht. Und dann gibt's ja diese Szene, wenn sozusagen der Blip ist ja, es gab ja diese Zeit, wo 50% der Bevölkerung des Universums verschwunden sind und dann kehren die ja alle wieder. So, nachdem dann Thanos sozusagen gebrochen wurde, beziehungsweise man das rückgängig gemacht hat, was er angerichtet hat. Und dann kommen die ja alle in diese Schlacht. Und dann kommen ja die ganzen großen Marvel-Helden alle in diese Schlacht rein. Alle, die schon weg waren. Und das ist ja, dann hast du ja wirklich alle. Du hast Spider-Man kämpft mit Iron Man, mit Hulk zusammen, mit den Guardians of the Galaxy. Du hast alles zusammen. Und das ist halt so, okay, dafür bin ich hier. Und das war auf jeden Fall für jemanden, das war die größte Belohnung und das größte Geschenk nach all diesen Jahren, nach dieser großen Marvel-Phase, alle zu sehen, wie sich alle einfach nur auf die Banatzel hauen. Ja. Und natürlich, im weitesten Sinne, kann man jetzt kurz drüber reden, kommt jetzt bald ins Kino, ich durfte den schon sehen, Kong vs. Godzilla. Und das ist ja auch im Endeffekt eine große epische Schlacht, weil du hast zwei der größten Monster in der Geschichte des Films und die hauen sich nach den heutigen Möglichkeiten einfach so dermaßen auf die Fresse. Also der erste Schlag von King Kong auf die Schnauze von Godzilla, da hab ich im Kino Tränen gelacht. Und das sind ja diese, also ich bin da schon anfällig vor, wenn so große, vor allem wenn dann so große Helden aufeinandertreffen. Ne? Das ist bei Avengers so, das ist bei Godzilla vs. King Kong so und so weiter und so fort. Das finde ich halt schon einfach ganz geil. Solche Geschichten, um jetzt mal wieder back zum Thema zu kommen, solche Geschichten, die sind natürlich, dafür kann man sich auch, wenn man in einem Franchise drin ist oder wenn man in einem Film besonders drin ist, sehr begeistern. Man kann auch nicht so viel beim Finden. Ich habe das jetzt geguckt und sehe natürlich, dass das gut gemacht ist. Die Schlacht war mir aber dann doch auch zu lang mit 20 Minuten. Mhm. Ne, weil es dann doch einfach, es ist sehr blutig, es ist sehr gewaltvoll, es ist einfach nur viel drauf. So diese Szene mit den Pferden, das kann ich nicht gut sehen. Das finde ich ganz schlimm.
Ja, aber dazu gibt es Folgendes, das sind mechanische Pferde gewesen.
Ja, natürlich. Ja, es war das, ne, schon nur, klar, dass das keine echten
Pferde sind. Naja, wer weiß, vielleicht sagt der Mel Gibson, pass mal auf, wir machen es mal richtig mal an der Stelle, geben wir mal richtig Gas und bringen mal den Tierschutz gegen uns auf. Und dann, allerdings, das waren mechanische Pferde, die sahen so echt aus. Und dann ist er vom Tierschutz tatsächlich angefeindet worden. Also sie haben dann sofort gesagt, die haben ja da Tiere umgebracht und verbrannt und so. Und dann hat er gesagt, nein, das sind mechanische Pferde und wir haben nur die richtigen Pferde genommen für die Reitszenen und so. Und hat dann mit Leuten vom Tierschutz gewettet. Und hat gesagt, jeder, der mir zeigt, welches ein echtes und welches ein unechtes Pferd ist, also wer mir die unechten Pferde rausdeutet, ja, der kriegt $50. Und er hat keinem Geld geben müssen. Er hat dann mit Leuten im Kino gesessen, mit denen er gewettet hat, und gesagt, so, der zeigt mir mal. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ein echtes Pferd und das ist ein echtes Pferd. Dann sagt er, nein, das ist alles diese mechanischen.
$50.
Ja, hat er mit jedem $50 gewettet.
Großartig.
Ja, also das, diese Schlacht, ich habe auch überlegt, was meine Lieblingsfilmschlacht ist. Ich habe lange überlegt und so, und ich habe es aber dann fiel es mir wieder ein. Es ist die Schlacht in Krieg der Knöpfe. Das ist ein Film, wo so zwei Kinderbanden sich bekriegen mit so Holzstangen und sowas. Also im Prinzip ist das natürlich eine Schlacht light, weil es geht am Ende nur darum, dass sie sich quasi die Knöpfe von den Klamotten ziehen oder abtrennen, um die zu sammeln als Trophäe. Mhm. Das mochte ich als Schlacht ganz gerne.
Okay, ja.
Ja, weil das einfach irgendwie dann doch eine deutlich sanftere Form von Schlacht war, wobei sie tatsächlich auch ähnlich wie bei dieser Schlacht auch oder bei mehreren Schlachten bei Braveheart tatsächlich auch so ineinander gerannt sind. Also es gibt so, ich habe mir das extra nochmal angeguckt, irgendwie, dann sagt, da sind sie, ja, und dann stecken sie alle so ihre, oder halten alle ihre großen Holzstangen und was weiß ich so nach oben und dann rennen sie ineinander irgendwie und letztendlich ist vor allem das Ziel, sich da gegenseitig die Knöpfe abzuschneiden.
Süß.
Ja, süß, ne? Ist eher, also eher so eine kleine Schlacht.
Aber es ist eine schöne Schlacht.
Ja.
Wie stehst du denn zu so historischen Filmen? Sowas wie Troja oder Gladiator oder so. Troja fand ich okay damals.
Also,
habe ich aber auch schon lange nicht mehr gesehen.
Gladiator war ich beeindruckt.
Ja,
den mochte ich auch sehr.
Den mochte ich total.
Da ging es ja auch jetzt nicht um irgendwelche Schlachten auf dem Schlachtfeld, sondern ging es ja immer im Kolosseum halt eben die Auseinandersetzung mit den Löwen und so weiter. Und Russell Crowe, also Gladiator, war ich damals im Kino mega beeindruckt, muss ich echt sagen. Da war ich wirklich hoch beeindruckt und habe den neulich auch mal wieder mir angeguckt und finde den.
Macht also, der noch Spaß, ja?
Ja. Der macht noch Spaß und das ist auch irgendwie, die Geschichte geht noch mal ein bisschen tiefer, weil er ja auch seine Familie verloren hat und dann in so einem Vater, ja gut, wir müssen jetzt nicht über den Gladiator reden, aber ein beeindruckender Film. Mhm. Also ja, fand ich schon sehr. Ansonsten, wie gesagt, ich bin bei Schlachten, es klingt jetzt vielleicht komisch, weil es so zynisch klingt, ich meine das aber gar nicht so, aber irgendwie, also nicht, dass ich das jetzt, dass es an mir, dass es mich emotional nicht dann auch mal meinetwegen bewegt oder sowas, aber ich sehe es halt nicht gerne. Ich sehe es irgendwie, wenn ich weiß, jetzt die nächste Stunde geht es nur darum, irgendwie der haut dem aufs Maul und der durchbohrt den und so. Und dann interessiert mich das nicht.
Mhm.
Und das, obwohl ich so gern Fußball gucke. Ja, also ist einfach so. Ja, also von daher kann ich, aber ich meine, diese Schlacht ist natürlich, sie ist tatsächlich irgendwie, also was ich vorhin schon gesagt habe, also der Regisseur und der Kameramann, also Regisseur ist ja Mel Gibson und der Kameramann hatten schon viel Liebe zum Detail, was die kleinen Feinheiten bei der Schlacht angeht.
Also ja, natürlich.
Wie gesagt, keine Körperöffnung, wo nicht mal irgendwann ein Dolch oder ein Schwert drin verschwunden ist.
Aber so war es ja wahrscheinlich auch. Also solche Schlachten waren ja einfach schonungslos.
Schonungslos und vor allem William Wallace, der im Film ja auch durchaus nicht zimperlich ist, muss, wenn man den Überlieferungen glaubt, auch ein ultra brutaler Typ gewesen sein. Also der wird ja im Film jetzt noch ein bisschen so als Held dargestellt und als der Befreier von Schottland und dann noch die traurige Geschichte mit seiner Jugendliebe. Am Anfang sehen wir noch, wie das Mädchen, so die Goldie, gibt ihm noch eine Blume, weil der Vater gestorben ist am Grab und dann geht sie so weg und dann weiß man schon, als Zuschauer weiß man schon, ah, die werden später wieder zusammenkommen. Was man als Zuschauer nicht ahnt, ist, dass das nur ganz kurz dauert und dann wird die Frau vom Sheriff hingerichtet. Und das ist auch natürlich auch eine Form von sehr, ist nicht besonders romantisch in der Phase. Und William Wallace wird im Film ja sehr heldenhaft dargestellt, muss aber im wahren Leben noch sehr viel brutaler gewesen sein als den William Wallace, den wir im Film sehen. Also es gibt Geschichten, dass er zum Beispiel seinen Gegner die Haut abgezogen hat, hat sich daraus dann einen Schaft für sein Schwert gemacht und sowas. Also auch nicht so gerade, so auch nicht so richtig appetitliche Geschichten.
Oder hätte sich auch im Film, hätte auch, glaube ich, an seiner Sympathie gekratzt, die man da als Zuschauer doch schon zum Aufbau.
Ja, und das ist natürlich auch diese amerikanische Herangehensweise, ja, dass Mel Gibson gesagt hat, ich will einfach irgendwie da Held, da die Bösen, König Edward, der Böse.
Ja. Die Bilder zeichnen sich halt in solchen Filmen am einfachsten, wenn man sie dann doch sehr klar darstellt.
Ja.
Und du hast als Zuschauer, weißt du nicht, was du für ein Gefühl zu der Figur haben sollst, wenn er sich auch seinen Gegnern auf einmal die Haut, wenn er sich die Haut runterschält und einen schönen Schaft draus macht. Also das ist dann, da wird es schwierig für viele.
Das stimmt, da wird es schwierig.
Das wird schwierig.
Schwierig, ja. Was interessant ist, bei der Szene gegen Ende, da baumelt er doch einmal so am Galgen schon und so. Und da hat er sich tatsächlich beinahe fast selber erhängt bei den Dreharbeiten. Das ist jetzt kein Quatsch, das ist echt ein ernster Fakt. Die haben ihn dann gerade noch runtergeholt und dann sagt er, er weiß nur noch, dass er ohnmächtig geworden ist. Und dann irgendwann, als er wieder aufgewacht ist, lag er auf dem Boden um ihn rum, lauter besorgte Gesichter. Also da hat er irgendwie, stell mal das mal vor. Du drehst so eine Szene und weißt du, bei der der Protagonist eigentlich stirbt und dann erhängt sich der Schauspieler aus Versehen. Mhm. Das wäre schon.
Ist doch wie der Sohn von Bruce Lee. Brandon Lee ist doch erschossen worden bei den Dreharbeiten von The Crow.
Genau.
Krass. Spooky Story auch.
Ja. Interessant.
Bist du die Fun-Fact-Maschine, aber gefällt mir sehr gut.
Ja, aber Fun-Facts sind ja heute eigentlich sind ja Facts.
Facts.
Das sind Facts. Fun-Fact ist vielleicht, sagen wir mal,
Fun ist abgezogene
Haut und Schwerkraft ist jetzt vielleicht nicht so. Kommt ein Fun-Fact.
Auf welcher Seite man steht, gell?
Das ist richtig. Ist immer eine Frage des Betrachters, sag ich. Ist immer eine Frage des Betrachters. Der eine mag so, der andere mag es bisschen rauer, der andere mag es bisschen softer.
Absolut richtig. Ja, ja.
Und ich höre jetzt auch gleich auf mit den Fakten, aber was so die Leute dort in der Gegend von dem Film und auch von der Darstellung von William Wallace gehalten haben, kann man an einer schönen Sache noch erkennen. Und zwar wurde eine 13 Fuß große Sandsteinskulptur von Mel Gibson als William Wallace auf dem Parkplatz von Sterling's Wallace Monument aufgestellt. Also da, wo sie das gedreht haben auch. Ja. Aber nachdem die Statue mehrmals verunstaltet wurde, wurde sie dann 2009 ihrem Bildhauer Tom Church wieder zurückgegeben. Also, das war so ein bisschen
Nimm bitte,
weil wir fanden Wallace falsch dargestellt und haben Mel Gibson nicht besonders gemocht dafür. Das lassen wir einfach mal so stehen.
Wenn ihr da Vandalen wart.
So, ja, genau. Wenn ihr Vandalen wart, das ist auch geil. Über was ich gerne nochmal mit dir reden würde,
ein
bisschen über den Cast, über den einen oder anderen Schauspieler. Also klar, Mel Gibson erstmal. Umstrittene Figur, machen wir uns nichts vor. Also erstmal hat er eine Zeit lang wohl ein Alkoholproblem gehabt.
Ja, das hat dann auch zu einem antisemitischen Problem geführt. Gab es dann so ein paar Probleme bei ihm.
Genau, er hat dann später gesagt, er hätte bipolare Störung und eine bipolare Störung und hat sich dafür auch erstmal entschuldigt, aber dann ist es ihm später immer wieder passiert. Also von daher,
über das Thema werden wir nicht aufmachen. Nein, ich finde ihn eine wahnsinnig unsympathische Figur von Hollywood, der aber trotzdem in seiner Glanzzeit noch Sympathie ausgestrahlt hat. Dazu zählt diese Zeit hier noch. Und er hat natürlich auch trotzdem viele gute Filme gemacht. Und war auch natürlich de facto kein schlechter Schauspieler.
Nein.
Und ist auch kein schlechter Regisseur. Aber er ist einfach, ich habe ihn mal gesehen, da hat ihn Steven Gätjen interviewt auf dem roten Teppich beim Oscar. Also wo ich dachte so, boah, das ist so unangenehm hier alles. Naja.
Ich meine irgendwie, dass er diese durchgeknallten Typen immer so glaubwürdig gespielt hat.
Das kommt nicht von ungefähr.
Ne? Das habe ich auch schon oft gedacht. Und das passt ja dann auch mit Danny Glover. Wie heißt das?
Liesel Weapon.
Diesen durchgeknallten Polizisten immer, der immer so, gibt's irgendwie, heißt es nicht hyperkinetisch oder sowas, wenn du so komische Gewaltattacken hast, aus irgendwelchen psychischen Dings. Ich glaube, es heißt so. Ich sag mal, es heißt hyperkinetische
Störung. Ich weiß Störung. Es nicht.
Oder hyperkinetisch bedingte Aggressionsdarstellungen. Ja, das war wissenschaftlich auch nochmal super.
Dr.
Nachtsheim. Mel Gibson.
Dr. Nachtsheim, bitte wieder in OP kommen. Wir haben eine hyperkinetische Störung, Herr Dr. Nachtsheim.
Also was eine große Rolle spielt in dem Gibson-Clan, ist Fruchtbarkeit, weil er ist das 6. Kind von 10. Er hat 9 Geschwister und dann haben die Eltern immer noch nicht die Schnauze voll gehabt und haben noch ein Kind adoptiert. Das finde ich echt bemerkenswert. Du hast 10 Kinder und du adoptierst noch eins dazu. Da musst du schon irgendwie gut drauf sein, oder?
Also wirklich, wie haben sie gedacht, reicht nicht für die Fußballmannschaft, oder was?
Ja, genau. Genau. Wir brauchen noch den Torwart. Und er selbst hat auch 9 Kinder. Er hat mit seiner ersten Frau, Robin Moore heißt sie, hat er 7 Kinder gezeugt, dann hat er sich von ihr getrennt, ich glaube, es war eine Krankenschwester. Dann hat er eine Opernsängerin, mit der er ein Kind gehabt und dann nochmal mit einer anderen Frau. Also 9 Kinder hat auch Mel Gibson.
Fleißiger Mann.
Ein fleißiger und sehr fruchtbarer Mann.
Fleißiger, fruchtbarer Mann.
Ja, genau. Aber es ist ja nicht der einzige Mensch, der in diesem Film mitgespielt hat. Wir haben ja noch ein paar andere Protagonisten, über die ich ganz gerne kurz reden würde. Da ist zu anderem Brandon Gleeson, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, wie immer.
Gleeson.
Das ist der Bärtige, der hat gespielt, unter anderem in mehreren Harry Potter Filmen mitgespielt.
Das Gesicht kam mir bekannt vor, ja. Ja,
mein persönlicher Lieblingsfilm mit ihm ist Brücke, Sehen und Sterben.
Stimmt.
Wo er den Killer spielt, ja, mit seinem Partner zusammen und liebt den sehr und findet das auch tatsächlich so ein bisschen, also da habe ich gemerkt, da freue ich mich, dass der da mitspielt. Also das macht es dann auch gleich nochmal zugänglicher, wenn halt eben so ein paar Typen mitspielen, die man besonders schätzt. Mhm. Das gilt auch für den Typ, der König Edward gespielt hat, nämlich Patrick McGowan. Mhm. Und da bist du tatsächlich eine Spur zu jung. Mhm. Patrick McGowan hat eine der bedeutendsten Serien ever, hat er gespielt. Und zwar hieß die Nummer 6. Und das ist eine ganz merkwürdige, total, also für, das war 1967. Mhm. Es geht um irgendeinen Agenten, der landet auf einer Insel, er kommt da nicht weg. Überall gibt es immer große, wabernde Bälle, die einem dann hinterherjagen und sowas. Mhm. Und das war so eine ganz, eine dermaßen skurrile, Mystery-mäßige Serie, die wirklich ihresgleichen, die lief vor ein paar Jahren nochmal auf Arte, wirklich nochmal gewürdigt mit großen Spiegelartikeln und sonst was, dass das so eine der bedeutendsten, innovativsten Serien aller Zeiten gewesen ist. Schwarz-Weiß natürlich noch und so. Mhm. Eine ganz merkwürdige, und der junge Patrick McGowan, der das damals, der da nicht wegkam. Also immer, der wollte immer wegkommen. Und dann, sie sind Nummer 6. Und alle hatten nur Nummern und so. Also großartig für seine Zeit, wirklich wirklich was Besonderes. Und dann kommt der Schauspieler, den ich eigentlich fast am meisten in dem Film mag, das ist Tommy Flanagan, der spielt diesen Morrison und das ist der Typ mit den Narben im Gesicht.
Ja.
Und zudem gibt es wirklich eine wirklich interessante Geschichte, weil Tommy Flanagan war als junger Mann DJ und kein Schauspieler, überhaupt nicht, nicht mal ansatzweise, er war nur DJ und er ist eines Abends, nachdem er aus der Disco rauskam oder wo er aufgelegt hatte, ist er überfallen worden. Und die Typen, die ihn überfallen haben, wollten sein Geld und vor allem seine Platten haben. Mhm. Die hat er unter dem Arm gehabt, er hatte seine Plattensammlung. Mhm. Und da hat er gesagt, das macht er nicht. Er sagt, das wäre sein Ein und Alles, das wäre seine Existenz und er gibt seine Platten nicht her. Daraufhin haben sie ihn dermaßen hart angegriffen und haben ihm diese brutalen Gesichtsverletzungen zugefügt, und aus denen dann diese Narben resultieren. Mhm. Dann hat er wirklich gedacht, dass sein Leben eigentlich vorbei ist. Er ist wohl ein tiefes Loch gefallen. Mhm. Und Robert Carlyle, sagt er was, der Schauspieler?
Schon mal
auch
gehört,
auch ja. Der viele so, der hat gespielt bei den Männern, diese englischen Arbeiter, die so Stripper werden wollen.
Ganz oder gar nicht.
Ganz oder gar nicht. Zum Beispiel hat er die Hauptrolle gespielt und hat auch ein paar Mal super gute Knackis gespielt.
Trainspotting.
Ja, Trainspotting, genau, der, ganz genau. Und das ist einer seiner besten Freunde, der hat gesagt, Tommy, du darfst nicht aufgeben, aber versuch doch mal dich als Schauspieler. Du hast jetzt ein spezielles Aussehen und sowas. Und hat ihn wirklich überredet, als Schauspieler zu werden. Und nur 3 Jahre später, also nachdem das passiert war, hat ihn Mel Gibson entdeckt und hat ihn dann für Braveheart gecastet. Und danach hat er dann noch Filme gedreht wie Drei Engel für Charlie, hat in Gladiator mitgespielt, in Sin City, hat alle Staffeln von Sons of Anarchy gespielt.
Anarchy,
okay.
Anarchy. Energy,
das, ja, du, weißt du, es ist so, Max, in den Teil von England, wo ich kam her, in Sussex, ich sagte Energy, ne? Ist Energy. Ist egal. Wollen wir nicht so pingelig sein? Westworld hat da mitgespielt. Ja. Und hat im zweiten Teil von einem Film, den wir, glaube ich, beide sehr mögen, nämlich Guardians of the Galaxy, im zweiten Teil mitgespielt. Also hat danach eine Weltkarriere hingelegt. Und das finde ich eine bemerkenswerte Geschichte, dass aus so einem Schicksalsschlag dann sowas letztendlich dann resultiert, auch wenn man niemanden eine Gesichtsverletzung gönnt oder sowas oder das.
Nee,
jetzt
aber dass man dann zumindest sich das noch das zum Guten wendet, ne?
Ja, das finde ich schon irgendwie dann doch eine interessante Story.
Absolut.
Ich finde, mit so einer Kracher-Geschichte.
Da kann man einfach aufhören.
Da kann man aufhören, da kann man eigentlich schon fast zum Quiz kommen.
Da kann man eigentlich zum Quiz kommen.
Ja. Wir wollen zum Quiz gehen. Möchtest du irgendwie, ich habe jetzt keine neuen Instrumente bereitet, aber ich habe ja auch noch alte hier. Ich denke mal, das hier zum Braveheart würde. Ne? So, das ist ein altes schottisches Thema
ja,
gewesen.
Ja, das ist toll.
Ja, klang auch sehr nach Dudelsack. Ich habe ja verloren.
Ja.
Ich kann mich zwar nicht mehr genau erinnern, wie es war.
Du hast alles falsch beantwortet. Das kann ich dir relativ genau sagen. So war das Szenario.
Allein, was die Zuhörer nicht sehen können, ist dieses triumphierende Sackgesicht mir gerade gegenüber, wie das Lächeln immer breiter wird irgendwie.
Was die Leute aber hören können, ist ein Verlierer, der sich aufregt. Das können die Leute gut
ja, haben. Sie können aber auch die Arroganz des Gewinners, des
Siegers. Nee, das ist einfach nur Bescheidenheit und Ruhe. Ich bin in meiner Zen-Phase. Und du bist nur in deiner Zen-Phase, Vater. So, jetzt geht's los.
Im Gesicht meinst du? Okay.
Da bist du eher in deiner Kackphase, aber das
naja, so, meine lieben Freunde.
Diesen komischen braunen Strich auf der Stirn, das ist unfassbar.
Das ist Braveheart. Das habe ich Braveheart gewidmet nochmal.
Okay,
ich habe mir viel Mühe gegeben. So,
gut, Entschuldigung, dass ich dein Cosplay beleidigt habe.
Ja.
Fang doch bitte an, der Verlierer darf anfangen.
Ja, im selben Jahr wie Braveheart lieh Mel Gibson einer Zeichentrickfigur seine Stimme. Wie heißt der Film?
95. Mhm. Gib mir mal einen Tipp.
Oh, der Tipp ist irgendwie zu viel, finde ich. Okay, gut, wir wollen ja sportlich bleiben.
Muss sportlich bleiben.
Es war eine Figur in dem Film. Also Mel Gibson spricht im englischen Original die männliche Hauptfigur John Smith.
John Smith, 95.
Smith.
Smith. Kann ich auch nicht aussprechen. Smith. 95, John Smith. Ariel, die Meerjungfrau?
Das ist, mein lieber Max, falsch.
Nee, der war früher,
ist ein Film, 90. den du sehr magst. Dessen Neuverfilmung du blöd fandest, aber das Original fandest du stark.
Ah, Mulan.
Nee, ach so, dann habe ich es verwechselt, Pocahontas. Das war ja gar nicht Pocahontas.
Ach stimmt,
war,
John Smith war... Ja,
egal,
stimmt,
egal.
John Smith war Pocahontas. Ja, den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen.
Okay, gibt es überhaupt von Pocahontas?
Nee, aber ich glaube, der kommt. Der kriegt einen Live-Action.
Überhaupt nicht aufgepasst, einfach nur drauf losgelabert. Okay, Entschuldigung.
Gut, erster Punkt nicht für mich.
Ja.
Na gut, dann geht's mal gucken, ob du mehr weißt. Mel Gibson war auch mal die erste Wahl für die Hauptrolle in einem anderen historischen Film. Wie heißt er?
Berühmter Film?
Ganz berühmter Film.
Gladiator?
Ja, das ist leider richtig.
Okay, gut. Ich kenne nicht so viel. Ich kenne noch Rob Roy.
Rob Roy.
Mit Liam Neeson.
Stimmt.
Er hätte mit Braveheart quasi alles zusammengedreht werden Suppe. Können.
Ja. Gut, erster Punkt für dich.
Jawohl.
Ist auch gerechtfertigt.
So, jetzt wird's einfach. Wer war eigentlich für die Rolle von König Edward in Braveheart vorgesehen? Gedreht hat es ja Patrick McCone, über den ich eben gesprochen habe, aber vorgesehen war jemand anderes.
Mhm. Tipp.
Der Schauspieler spielte schon öfters einen König.
Gene Hackman? Nee. Nee. Sean Connery?
Ja. War noch gar nicht fertig mit dem Tipp, aber...
Nee.
Ja. Weil er hat aber abgelehnt, weil er stattdessen im Sumpf des Verbrechens mit Lawrence Fishburne gedreht hat.
Mhm.
So.
War, glaube ich, auch dann wahrscheinlich eher die mittelmäßigere Entscheidung. Aber ich weiß
nicht. Vom Einspielergebnis, glaube ich, auf jeden Fall.
Da definitiv, ja.
Genau.
Gut, 1-1. Du kannst aber aufholen.
Ich kann nicht aufholen, ich kann in Führung gehen, nennt man das. Aufholen ist, wenn man hinten liegt.
So stimmt. Ich bin das so gewohnt, dass du hinten liegst, dass ich das verwechselt habe. So, Tommy Flanagan, Williams Kumpane Morrison in Braveheart, ist für sein Glasgow-Lächeln bekannt. Wofür steht dieser Begriff?
Für sein Glasgow-Lächeln. Das heißt, von dem haben wir ja gerade gesprochen.
Von dem hast du gerade ausführlich gesprochen.
Okay. Der hat, das heißt, es gibt irgendeinen Film. Muss doch ein Zusammenhang mit dem Film sein,
oder? Soll ich dir noch den Tipp geben?
Ja.
Man kennt es auch aus dem Film Dark Knight.
Das Glasgow-Lächeln. Ich habe Dark Knight einmal gesehen vor 100 Jahren.
Wenn ich dir sage, der Joker bringt dir das auch nichts. Gib mal eine Antwort.
Ja, das Glasgow-Lächeln, keine Ahnung. Ich weiß es, ich krieg den Zusammenhang
okay,
nicht.
Das sind die Narben im Gesicht.
Ja, die Narben, okay.
Die an ein Lächeln erinnern.
Gut, 1-1 nach wie vor.
1-1, dritte Frage von dir.
Okay. Für welche Star Wars-Figur ist der Sohn des Schauspielers bekannt, der die Rolle von Hamish, Williams bulligen Freund, spielt?
Mhm. Das war der, bei dem wir vorhin auch geredet haben, mhm. ne? Dass der auch der in Harry Potter war.
Genau.
Gib mir mal einen Tipp.
Der Schauspieler, der Hamish spielt, heißt Brandon mit Vornamen und Gleason mit Nachnamen. Das hatten wir ja schon.
Das ist der Tipp.
Das ist der Tipp. Das ist sogar ein Doppeltipp. Tipp 1 ist nur der Vorname und Tipp 2 ist der Nachname.
Der spielt eine Star Wars-Figur.
Ja. Es ist schon auffällig, wie gerade in deiner Parade
Disziplin
jedes Mal immer wieder wirklich scheiterst.
Ja, also, wenn ich dich frage, wer ist denn der, spielt in der Regionalliga in Oberursel, sitzt da auf der Ersatzbank rechts
ja,
hinten.
Kann ich dir sagen, dass der Thomas Brechenreiter ist. Das. Der hat die 14, der hat die 14 und der sitzt da die ganze
einfach
Zeit.
Einfach so dumm geraten.
Und nein, der spielt jetzt, den kenne ich. Ich weiß sogar, wo der wohnt. Der wohnt nämlich in der Untergasse 24 und der spielt seit 3 Jahren
und Oberursel. Und seine Handynummer ist 0184.
Und, genau, die Kontoverbindung. So, jetzt mal hier Butter bei die Fische, ne?
Gleason.
Sagt dir das was?
Dann ist es Domhnall Gleeson als General Hux.
Das ist leider richtig.
In der neuen Trilogie, ja.
Okay. Ich hatte gehofft, dass du in deiner Königsdisziplin mal wieder schön abkackst. Das hätte mir gut gefallen. Aber Schade eigentlich.
Ja, das tut mir leid, dass ich da so gut bin. Aber
du
gut.
Bist nicht immer gut, du bist meistens gar nicht gut, das war jetzt mal ganz gut.
Gut, jetzt kannst du jetzt, entweder wird es jetzt wird sich zeigen, entweder gibt es jetzt ein Stechen gleich oder ich habe schon wieder gewonnen, dann kannst du nächste Woche
wieder. Da gibt es ein Hauen und Stechen. So, kleines Wortspiel, super Wortspiel, Nachtsheim.
Für welchen Film gewann der bereits verstorbene Komponist der Musik von Braveheart, James Horner, gleich 2 Oscars?
Okay, Tipp.
Der Film ist gewissermaßen ein Historiendrama. Und Tipp 2 ist, er steht ein bisschen in Verbindung mit deiner Löffelliste, die wir im weitesten Sinne, in Verbindung mit der Löffelliste von letzter Woche, die wir besprochen haben, als wir über The Bucket List geredet haben.
Okay, der war, dann ist es Kate Winslet und es ist Titanic. Boah. Das war sehr nett. Ich muss sagen, dass der Tipp war echt nett.
Aber war ein guter Tipp, weil er ein war hinten rum so ein bisschen, hintenrum,
aber ich bin gleich drauf. Ich hatte jetzt, ich habe erst mit dem roten Jaguar, kannst nichts zu tun haben.
Auch mit uns. Roter Jaguar? Die Antwort ist rotes Auto.
Genau, für den Film rotes Auto. Genau, okay, also ja, danke. Sehr gut. Okay. Gut,
dann gibt es aber jetzt ein Stechen.
Welchem guten Freund aus Hollywood half Mel Gibson Anfang der 2000er Jahre nach einer schweren Zeit wieder auf die Beine?
Jetzt, Tipp.
Ich gebe dir noch einen Tipp anders. Also das ist ein Schauspieler aus einem Filmbereich, den du sehr magst.
Mhm.
Und von dem man weiß, dass er mal...
Robert Downey Jr.
Jawohl, ganz genau. Das ist richtig. Genau. Hat ihm die Rolle im Film The Singing Detective gegeben und hat ihm damit quasi wieder den Einstieg in die Branche ermöglicht.
Mhm, okay.
Ja, sie sind immer noch Freunde und Downey Jr. hat bei einer Preisverleihung, hat er sich dafür ausgesprochen, dass Hollywood Mel Gibson vergeben soll, seine Fauxpas 2011. Interessant.
Okay. Ja gut, hat natürlich, ich meine, das ist so krass, ne? Der war ja so am Ende und das ist einfach nochmal später in seine epischste Filmrolle aller Zeiten gerutscht.
Ja.
Fun Fact über Robert Downey Jr., er betritt nur Räume, die auf 18 Grad geheizt sind. So.
Das habe ich von Mario Barth, sagt man das auch.
Wirklich?
Mario Barth ist, wenn er auf die Bühne kommt, hat einen Thermometer dabei und misst die Raumtemperatur.
Aber bei Robert Downey Jr. hat das tatsächlich was mit seiner ehemaligen Drogensucht zu tun, weil er seinen Körper so runtergewirtschaftet hat, dass das anscheinend so ist. Aber egal.
Gut, das kann ich, weiß ich jetzt bei Mario nicht.
Das weiß ich bei Mario jetzt. Ich sage ja Mario.
Ja, ich sage Mario wirklich, weil wir kennen uns ja, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er früher Drogenprobleme hatte.
Glaube ich auch nicht. Nee. Möchte ich ihm auch nicht unterstellen. Nee. Okay. In welchem James-Bond-Film spielte Sophie Marceau, also die Prinzessin Isabel, die Femme Fatale?
Den habe ich gesehen. Ich habe alle James Bond irgendwann gesehen.
Mhm. Einer von den Pierce Brosnan-Bonds, als Tipp kann ich noch sagen.
Ja, aber diese ganzen im Angesicht des Todes und dem Dingsbums. Das
sag doch einfach irgendeinen Pierce Brosnan-Film, vielleicht stimmt's ja.
Es sind ja nicht so viele, aber ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Keine. Es ist aus, Mr. Bond.
So heißt der Film auch nicht. Aber es ist aus für dich, Mr. Nachtsheim. Denn der Film wäre gewesen, Die Welt ist nicht genug von 99. Und damit habe ich wieder einmal das Quiz haushoch gewonnen.
Haushoch, das ist das Allerschlimmste. Nach einem Stechen, nach einem dramatischen Finale.
War das deine Verlierermusik eigentlich?
Das war einfach nur eine Abschlussmusik. Ich hab gar kein Gefühl. Gefühl des Verlierens gar nicht in mir.
Ja, das hast du auch schon so verinnerlicht, dass es wahrscheinlich einfach zu einem Grundrauschen geworden ist. Deswegen.
So, es ist so. Ja, aber weißt du, diese Arroganz ist ja hier auf Band aufgenommen. Und das ist einfach.
Er entlarvt sich immer selber.
Ja.
Hört doch hin, was er sagt.
Ja.
Naja, gut. Genau. Dann werden wir, nächste Woche wirst du dann den nächsten Film zusammenfassen. Und das wird sein 2 Millionen Dollar Trinkgeld mit Nicolas Cage.
Ja.
Da werden wir dann viel über Nicolas Cage reden, da freue ich mich ein bisschen drauf, weil Nicolas Cage, für den habe ich einen Softspot, den mag ich. Okay. Da werden wir drüber reden. Und genau, der läuft nächsten Mittwoch bei Kabel 1. Wir laufen dann auf FIO ab 22.15.
Und ich finde, den 2 Millionen Dollar Trinkgeld passt ja auch gut, weil jetzt die Außengastronomie wieder offen hat. Weißt du?
Man muss auch ein bisschen.
Es passt auch in die Zeit. Das hat dann, haben es die Leute von Kabel 1 und FIO schon gut ausgedacht.
Ganz genau. Und da könnt ihr euch auch dann, wisst ihr auch, was ihr denen mal auf den Tisch legt, weil die müssen auch ein bisschen was nachholen. Nach der langen Zeit.
Ja.
Gut, Leute, das war auch okay. Wieder schön. Vielen Dank, dass du dich so viel mit Braveheart beschäftigt hast, weil tatsächlich mein Steckenpferd war es nicht, wie man vielleicht hören konnte. Aber du hast es sehr schön gemacht, du hast sehr viele schöne Fun Facts mitgebracht und hast mir diesen Film, der mich doch ein bisschen kalt gelassen hat, noch ein bisschen schmackhafter gemacht.
Dafür möchte ich dir dann würde ich vorschlagen, lass uns hier den Apparat ausschalten, gleich hochgehen, wir gucken ihn nochmal.
Wir gucken
ihn
jetzt nochmal, dann finde ich ihn richtig geil.
Ja.
Super, Leute, das war's. Ja. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast mit Max und Henny Nachtsheim. Redaktion: Edir Ben Mama, Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sound: Erik Gierig. Produziert von Edir Ben Mama und Tristan Lehmann. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich ist ein FIO-Exclusive von Kaleidosphere.